Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gottesdienstbesucher, ich freue mich, dass ich heute hier bei euch sein kann. Ich war am Überlegen, was ich als Predigtext nehmen sollte. Ich mache das immer so, ich gucke, was ist der Perikopentext, also der vorgesehene Text. Manchmal nehme ich auch das, wo von der Gemeinde her gesagt wird, Mensch, das interessiert uns, hier brauchen wir Fortbildung. Paulus hat ja auch das gepredigt, was die Gemeinde gerade gebraucht hat. Oder auch, was Gott mir da speziell aufs Herz gelegt hat. Das sind so die drei Dinge. Und dann lese ich den Predigtext und denke ich, ach, wieder eine Heilung. Wenn ich zu den Nazarenern nach Rostock gehe, ob die die 30. Predigt über Krankenheilung hören, das hilft ihnen auch nicht weiter. Und dann habe ich mir den Text genauer angeguckt. Und dann habe ich gedacht, nee, ich nehme ihn. Denn es geht um viel mehr als um Krankenheilung. Es geht um viel mehr als um Krankenheilung. Und in der heutigen Predigt, da werden auch verschiedene Themen angesprochen. Und ich möchte aber nicht all das, was ich da auf dem Herzen habe, möchte ich euch ans Herz legen, weil dann wird die Predigt wieder zu lang. Es soll aber doch so sein, dass ihr besser dabei sein könnt. Manche Leute haben da eine große Geduld mit mir, manche Leute wollen auch viel lernen, aber manche sagen auch, es darf mir auch nicht zu lange werden. Und deshalb ist Folgendes, wir haben ja eben den Predigttext gehört und ich werde heute nicht über die Sabbatheiligung reden. Ich möchte euch nur so viel sagen, nur das Ergebnis, damit man das hat. Jesus hat niemals das Sabbatgebot gebrochen. Wenn er es gebrochen hätte, hätten die bei seiner Verhaftung ja einen Punkt gehabt, wo sie ihn hätten anklagen können. Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat nur die Zusatzvorschriften der Schriftgelehrten, die man seit der babylonischen Gefangenschaft immer noch mehr dazu gemacht hat. Der Theologe Fruchtenbaum sagt, allein zum Sabbatgebot hatte man fast 1500 Zusatzvorschriften. Überlegt euch das, fast 1500. Das ist wie heute, letzte Woche war im Fernsehen, es gibt an Sozialleistungen, ich meine, es ist die Zahl 500 gefallen, vielleicht auch 400, verschiedene Sozialleistungen. Glaubt ihr, dass Leute, die Sozialhilfe bedürfen, imstande sind, die ganzen Gesetze durchzulesen und zu wissen, welche der 400 für sie zutreffen? Das funktioniert nicht. In unserem Staat sind Sozialleistungen da, aber der sie braucht, kann sie gar nicht nutzen. Das läuft in anderen Ländern anders, will ich nur mal einfach so sagen. Meine Tochter war in Kanada und hat mir erzählt, wie es da läuft. Ja, das werde ich also nicht machen. Ich werde auch nicht, wie die Pharisäer und die Sadduzäer zu diesen Irrwegen gekommen sind. Darüber gibt es dieser Theologe Arnold G. Fruchtenbaum, der beleuchtet eines seiner Standardwerke, Jeschua, das Leben des Messias aus messianisch-jüdischer Perspektive. Für Weihnachten sehr zu empfehlen, sehr gut zu lesen, ganz nah bei der Schrift, aber es erklärt uns Dinge aus dem Judentum. Und was ich auch nicht machen werde, ich werde auch nicht groß über das Thema Krankenheilung reden. Da gibt es so viel Dummheiten, seit die Pfingstbewegung, die charismatische Bewegung da war. Und ich erlebe es immer wieder, auch in anderen Gemeinden, so viel Traurigkeit und so viel Verzweiflung, weil irgendwelche Leute sagen, wenn du nur richtig glaubst, dann wirst du gesund. Und ich möchte euch einfach nur mal einen Satz vorlesen aus diesem Büchlein hier, ein Zitat von Johann Christoph Blumhardt, der die Gnadengabe der Krankenheilung besaß. Der sagte einmal, ich habe noch keinen Satz gehört, der meinem Herzen mehr weh getan hätte, als wer nicht gesund wird, der glaubt eben nicht recht. Fromme Verführung von Erich Luban, auch das kann man sich bei mir ausleihen. Man sieht sich ab und zu, denke ich, wieder. Ja, nur wenn es interessiert, wirklich herzlich gerne. Also jetzt habe ich gesagt, worüber ich nicht predigen werde. Und werde noch etwas, möchte ich am Anfang noch klarstellen. Schuld und Schicksal müssen nicht ursächlich sein. Schuld und Schicksal müssen nicht ursächlich sein, sagte Jesus im Lukas im 13. Kapitel. Und er sagte dann, meint ihr etwa, dass die so einen schrecklichen Tod fanden, weil sie schlimmere Sünder waren als die anderen Leute in Galiläa? Nein, ich sage euch, wenn ihr euch nicht ändert, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle genauso umkommen. Oder denkt an die 18, die der Turm am Teich Siloa unter sich begrub. Meint ihr, dass sie schlechter waren als die übrigen Einwohner Jerusalems? Nein, ich sage euch, ihr werdet alle genauso umkommen, wenn ihr euch nicht ändert. Und die andere Frage, heilt Jesus alle Krankheit? Manche Leute legen Jesaja 53 so aus. Du merkst, Hugo, ich habe mit verschiedenen Leuten bin ich da im Gespräch. Nein, er heilt nicht alle Kranken. Wir haben mehrere Bibelstellen. Lukas 6, 19. Alle wollten Jesus begehren, denn es ging heilende Kraft von ihm aus und er machte sie alle gesund. Das taucht öfters auf. Hier haben wir heute einen Text. Jesus kommt an den Teich Bethesda. Und wie viele dieser ganzen Kranken hat er gesund gemacht? Wie viele? Ein. Ich sage ganz ehrlich, ich habe ganz liebe Glaubensgeschwister bei den Charismatikern und bei den Pfingstlern. Aber eins sage ich dazu, glaubt ihnen nicht alles. Glaubt sie ihnen nicht. Beim Thema Krankenheilung kann ich das nur so sagen. Und jetzt in der Predigt, jetzt habe ich schon gesagt, was ich nicht predige, ich möchte so ein paar Schlaglichter machen. Also nicht wie ein Film, wo alles das Geschehen abläuft, sondern immer so, ne, so kleine Bildchen. Das erste Bild, alle ziehen hinauf. Alle ziehen hinauf. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. In manchen Handschriften steht ja nicht, danach war ein Fest der Juden, sondern das Fest der Juden. Und das Fest der Juden, weiß ich von Fruchtenbaum, als Jude weiß er da mehr Bescheid als ich. Und da hat er gesagt, bei das Fest, das war für den Juden das Pessachfest, das Passafest. Das heißt, im Johannesevangelium gibt es drei Passafeste, Johannes 2, dann hier und dann später, als Jesus gekreuzigt wurde. Das ist so die Zeit, wo Jesus auch gelehrt hat. Alle zogen hinauf. Einige griechische Handschriften, da heißt es das Fest der Juden. Die Leute zogen hoch, Freuden und Anbetungslieder, immer weiter aufwärts zum Tempelberg. Ich denke, es ist eine schöne Sache. Die Leute haben sich darauf gefreut. Die hatten ihre Lieder, die haben Psalmen gesungen. Es war richtig, richtig schön und fröhlich. Und das tut der Seele gut. Ich finde auch Anbetungslieder, die früher in meiner Jugendzeit zu kurz kamen, werden heute manchmal überbetont. Ich liebe immer eine vernünftige Mischung. Aber wo liegt die vernünftige Mischung? Ja. Ich habe mal als Vater gesagt, als jüngerer Vater habe ich gesagt, ich möchte gerne, dass die Lieder, die wir in den Gottesdiensten singen, auch die Lieder singen, die meine Kinder auf der Rücksitzbank im Auto singen. Also und das, deshalb liebe ich immer eine Zeit ältere Lieder und neue Lieder zusammen. Ja, aber so sind sie dann hochgezogen. Und das, was sie tun, das war richtig. Die Juden waren verpflichtet, die Feste zu besuchen, auch wenn sie längere Zeit, also wenn einer fragt, Urlaub, Urlaub ist, dass es die SPD geschafft hat, sowas durchzusetzen. Nein, 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 Urlaub gab es schon im Alten Testament. Verpflichtender Urlaub, damit man nicht nur die ganze Zeit am Schaffen ist. In 3. Mose 23, Vers 2 heißt es, spricht Gott durch Mose, meine Feste. Meine Feste. Meine ist besitzanzeigendes Fürwort, wem die Feste gehören. Und ein Urlaub mit geistlicher Prägung, das ist was Feines. Und Jesus zog mit hoch. Alle ziehen hinauf. Alle ziehen hinauf? Nein. Jetzt sind wir beim Zweiten. Jesus geht zu dem, der ganz unten liegt. Ihr Lieben, das Schaftor war das Tor, wo man auch die Schafe mit zum Tempelberg gebracht hat. Nördlich, Stadtmauer Jerusalem, ne? Nördlich oben, das ist das Schaftor. Und wenn man da durchgeht und dann rechts abbiegt, da ist der Teich Bethesda. Ist einfach schön, wenn man schon mal da war. Es macht einfach, man hat die Sache so vor sich. Ja, ich müsste auch wieder mal rüberfahren. Da lag der Teich Bethesda. Der Teich Bethesda hat man alles Archäologie, die buddeln dort wie verrückt, die ganze Zeit. Man hat das gefunden, die 5 Säulenhallen hat man gefunden. Das war also ein Teich, der war 100 Meter mal 60 Meter groß. Also richtig ein ordentliches, viereckiges Becken. Und mittendrin war dieser Teich geteilt, also in 2 Becken. Und mittendrin war auch eine Säulenhalle, also 1, 2, 3, 4 Säulenhalle und noch eine mittendrin. Und da lagen auch viele Kranke. Nicht nur Kranke, es haben auch andere dort gebadet oder sowas, aber es war doch der große Treffpunkt der Kranken. Und dieser Teich hieß Teich Bethesda, Haus der Barmherzigkeit. Ich wurde irgendwie an Lourdes erinnert. Menschen warten auf Wunder, einige wurden geheilt, viele starben und machten dann Platz für die anderen. Axel Kühne hat Barmherzigkeit mal so übersetzt: Jesus will beim armen Herzen sein. Jesus geht zu dem, der ganz, ganz unten liegt. Nun eben haben wir den Text gehört, so wie er heute richtig ist. In manchen späteren Handschriften gab es noch einen Zusatz. Also einen Zusatz, damit man das besser versteht. Manche Leute sagen von euch vielleicht, aber es heißt doch in der Bibel, wer hier dem Text etwas dazufügt oder was weglässt, der sei verflucht. Ihr Lieben, das ist das Buch der Offenbarung. In der Bibel sonst gibt es bei verschiedenen Büchern gibt es Erklärungen, manchmal Zusätze. Das ist nicht das Schlimme. Und hier ist der Zusatz, den lese ich gerade nochmal vor. In diesen Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Jetzt kommt der Zusatz. Sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte. Denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Und wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Ihr Lieben, das könnte man sagen, es sei eine Legende. Ich möchte es so sagen mit Joachim Kochlovius, das ist purer Aberglaube. Ich möchte das so sagen, Leute. Wenn eine Krankheit hat und er möchte geheilt werden, wendet man sich da an irgendein Wasser, das angeblich, wo angeblich der Engel runterkommt? Und wenn sich das bewegt und wenn der Erste, der reinspringt, der kriegt es und die anderen alle nicht? Ist also im Reich Gottes ein Verdrängungswettbewerb? Wisst ihr, da war ein Drängeln, ein Stoßen, ein Schubsen und sowas. Wer schafft es als Erster? Unmöglich. Ich halte von Lourdes genauso wenig wie vom Teich Bethesda. Und dieser Mann, der dort war, es geht ja um eine Person heute, und der lag dort schon längere Zeit. Und der klagt, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Da war ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Also es heißt nicht, dass er an dem Teich 38 Jahre lag, aber er war schon 38 Jahre krank. Um den möchte ich noch was sagen. Jesus geht zu dem, der ganz unten liegt. Die Freude bei der Geburt, seine Kindheit und seine Jugend, darüber wissen wir nichts. Aber da haben sich die Eltern gefreut. Und dann muss irgendwann etwas passiert sein. Denn Jesus sagte später: Sündige von nun an nicht mehr. Da war was gelaufen. Manche von euch werden auch hellhörig, wenn sie hören, er lag 38 Jahre krank. 38 Jahre, gab es das schon mal irgendwo 38 Jahre? 38 Jahre war der Umweg des Volkes Israel, bis sie ins Land einziehen konnten. Die waren schon anderthalb Jahre nach dem Auszug aus Ägypten, waren die schon vom gelobten Land. Und dann haben sie nicht auf Josua und Kaleb gehört, sondern auf die Angstmacher, auf die Abergläubigen, auf die, die nicht geglaubt haben. Und jetzt dieser Mann, 38 Jahre krank. Und dann kommt Jesus zu ihm. Jesus kommt zu ihm. Was war das für ein Mann? Er hat sich bestimmt bemüht um Heilung. Er hat enttäuschte Erwartungen gehabt. Er war ja immer noch krank. Er konnte bei seinen Altersgenossen nicht mithalten, weil er konnte sich nicht bewegen, so er war gelähmt. Dann kommt Bitterkeit, Undankbarkeit, Anklagen, Zynismus machen sich schnell breit, wenn einer so schwer krank ist und so schlecht versorgt wird. Und die Isolation, die sich irgendwann breit gemacht hatte. Viele Fragen nach dem Warum. Ein Leben ohne Sinn und Perspektive, so stellt sich das für diesen Mann dar. 38 Jahre. Wirklich, ich finde das ganz schlimm. Laut einer Umfrage, ich meine, die werden immer wieder gemacht, die letzte, die ich gehört habe, 60% wünschen sich, gesund zu sein und gesund zu bleiben. Wir hatten jetzt bei meiner Turngruppe noch letzte Woche, hat einer gesagt, ja, Gesundheit ist nicht alles, aber alles ist doch nichts, wenn man nicht gesund ist. Und dann hat er von einem Blinden erzählt, der darunter leidet. Und ich habe mir gedacht, so ist es nicht. Ich selber hatte Krebs, schweren Krebs gehabt. Am Anfang war die Heilungschance 50-50. Und ich weiß noch, wie die Diagnose kam und wie es mir durchs Herz ging. Römer 8, 28. Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und vor der großen OP habe ich gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, ich habe genug gekämpft, ich habe genug gearbeitet. Ich wäre am liebsten daheim. Und Jesus weiß, was ich damit gemeint habe. Und dann habe ich noch gebetet und habe gesagt, aber die Teenager in Eschwege, die brauchen Hilfe. Und meine Frau, die kann manchmal nicht mal alleine einen Fernseher anmachen. So habe ich gebetet. Und dann habe ich sie in Gottes Hand gelegt, in einen tiefen Frieden. Und nach der OP mache ich die Augen auf und da guckt mich meine Frau an. Und da wusste ich bin noch hier. Ich soll vielleicht noch zu der Nazarener nach Bruchköbel kommen. Und dort ab und zu mal eine Predigt halten. Versteht ihr? Das ist Shalom. Das ist Frieden. Und den hatte dieser Mann nicht. Der hatte nur eine Hoffnung, eine Hoffnung, eine Hoffnung. Ich muss mich strengeln, ich muss vorne sitzen, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn das Wasser sich bewegt. Versteht ihr? Da ist nie ein Engel oben runtergekommen. Man hat nur gedacht, das Wasser bewegt sich, wodurch kam das, wird ein Engel gewesen sein. Lauter so Legendenberichte, Aberglaube, pure Aberglaube. Und dieser Kranke, ich armes Opfer. Ich habe niemand, der mich an das rettende Wasser bringt. Und wenn der richtige Zeitpunkt kommt, ist immer ein anderer schneller. Ihr Lieben, so ist es nicht im Reich Gottes. Die Welt ist so schlecht, nur ich bin recht. Und die Frommen, die sind auch nicht besser. Wo bleibt denn hier die Nächstenliebe? Ich liege hier schon jahrelang und keiner kümmert sich darum, dass es der Reihe nach geht. Wenn die Frommen sich darum kümmern würden und es würde schön der Reihe nach gehen, wäre irgendwann schon längst dran, nach so vielen Jahren, die ich hier liege. Er erlebte Ungerechtigkeit, keiner ist da. Wisst ihr, er war voll im Frust. Voll im Frust. Aber jetzt nochmal die Frage. Der ruft nach Nächstenliebe. wo steht das Gebot der Nächstenliebe? Wer hat das Gebot gegeben? Wer? Jesus. Ich muss euch etwas enttäuschen. 3. Mose 19, Vers 18. Die meisten denken, es sei nur Jesus. Nein, 3. Mose 19, Vers 18. Räche dich nicht an deine Mitmenschen und trage niemand etwas nach. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ich bin Yahweh. Also ich bin der Herr. Schon im 3. Buch Mose ist das gesagt. Schon im 3. Buch Mose. Und dann heißt es dort auch ein Vers vorher, wenn du etwas gegen deinen Bruder oder deine Schwester hast, dann trage deinen Groll nicht mit dir herum. Rede offen mit ihnen darüber, sonst machst du dich schuldig. Offene Kommunikation in der Gemeinde, bei den Leuten, die Jesus nachfolgen, ist eine ganz wichtige Sache. Vor ungefähr einem Jahr hat mir ein Theologieprofessor gesagt, wo kämen wir hin, wenn wir das machen würden? Und da habe ich ihm gesagt, das steht in Matthäus 18, dass wir das tun sollen. Man soll zu einem hingehen, wo sich einer versündigt hat, und mit ihm privat reden, unter vier Augen. Wenn das nichts bringt, auf lange Sicht nichts bringt, dann soll man auch einen anderen noch mit dazu nehmen, so einen Moderator oder andere Gläubige noch und so weiter. Ja, ja. Nein, davon wollte er, Theologieprofessor, wollte er nichts wissen. Wo kämen wir hin, wenn wir das machen würden? Ich bin halt einer, der ist, und Hugo, du gehörst zum gleichen Kaliber, wir möchten einfach tun, was Jesus will. Und wenn Gott will, dass wir offen und ehrlich und liebevoll miteinander reden sollen, die Wahrheit reden sollen, dann machen wir das auch. Drittens, nochmal so ein drittes Bild jetzt. Jesus sieht den einen Menschen. Jesus sieht den einen Menschen. Jesus sieht, was war bei ihm. Er wusste es. Jesus sieht, was ist, was für eine arme Kreatur das ist. Und Jesus wusste auch, was werden kann. Ihr Lieben, vor ein paar Jahren hatten wir als Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Da ging es um die Hagar. Ich möchte euch ermutigen, als Kind habe ich im Bruchköbel gelernt, in der Sonntagsschule, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Ich habe darüber nie Angst gehabt. Ich fand das immer schön, da kümmert sich einer um mich. Ich habe erst später in der Theologie gelernt, dass man so ein Lied überhaupt nicht singen darf, denn da könnte man ja Angst kriegen. Auf den Gedanken bin ich zeitlebens nie gekommen. Was für ein Gottesbild hängt da? Als sei Gott derjenige, der nur der Böse ist da oben, der schmeißt dann die Blitze runter oder sowas. Ja, ich bitte euch, lest doch mal die Bibel. Wir lesen die Bibel und wir danken Gott darüber, was gegeben wurde. Jesus sieht den Menschen und das ist sein Glück, das ist sein Glück. Wir haben eben gesungen, dein Wort ist wunderbar. Und genau dort, im Wort Gottes, dort ist die Lösung für das Gesundwerden. Und viertens, Jesus fragt ihn, was er will. Jesus fragt ihn, was er will. Willst du gesund werden? Ein Zitat eines Auslegers, mit der Frage, willst du gesund werden, entlarvt Jesus diese eigenwillige Haltung derer, die mit Gott und der Welt fertig sind und meinen, ihnen könnte doch niemand helfen. So war der Mann. Mir kann doch keiner helfen. Wenn das Wasser sich bewegt, ich habe keinen Menschen, der mich hinbringt. So macht er jetzt schon 38 Jahre rum. 38 Jahre. Dieter, wenn man irgendwas Praktisches arbeiten soll und man merkt 38 Jahre, dass es nicht funktioniert, dann sollte man sich nach 38 Jahren vielleicht mal die Methode 2 überlegen. Ist doch nachvollziehbar, ne? Ja, seht ihr? So, ja, ja. Auf den Gedanken kam er leider nicht, aber es war so schön. Wisst ihr, es ist so schön zu jammern. Es ist so schön zu jammern. Ich bin das Opfer. Das Leute gehen gerne in die Opferrolle. Mann, ist er so böse zu mir gewesen. Streichel mich doch mal. Ei, schwarze Karte, ja. Mir geht so dreckig, arme schwarze Karte. Ich habe immer Zahnschmerzen, arme schwarze Karte. irgendwann will das keiner mehr hören. Man kommt manchmal in ein gewisses Alter, da redet man über eines am meisten. Das sind die eigenen Krankheiten. Wer will die hören? Wer will die hören? Ich gebe da keine Antwort drauf, jetzt müsst ihr selber hinkommen. Ja, diese Krankheit, die dieser Mann hatte, die führte bei ihm ja zu einer anderen Krankheit, zur Verbitterung. Weil die anderen mir nicht helfen, deshalb geht es ihm so schlecht. Zur Absonderung manchmal auch. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Zu stolz über die anderen. Wenn ich Kranke sehen würde, denen würde ich helfen. Lauter solche Dinge. Und es gibt auch das, die Niedergeschlagenheit, die Depression als Waffe. Micha Kihorje schreibt da einen Artikel drin in dem Büchlein Achtung Fehlschaltung. Leute sagen, ich armes Opfer, ich bin Opfer meiner Erziehung, meiner Sozialisation und immer wieder Opferrolle. Und dann sagt Horje, die Leute leben wie hinter einer Mauer. Die gucken drüber und schmeißen Steine, beschuldigen die anderen. Wenn die anderen dann zurück, dann ziehen sie sich an die Mauer zurück. Ich arme, alle sind so böse zu mir. Sagt Horje, so geht es nicht. Raus aus der Opferrolle. Wenn du mit einem Konflikt hast, dann gehe hin, überleg dir, wie du es sagst und rede offen und ehrlich und kläre den Konflikt. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch alles, Klammer auf, von Gott, Klammer zu, zuteil werden. Das heißt nicht, dass jeder gesund wird. Ich habe seit Anfang des Jahres 4 neue Bandscheibenvorfälle. Wünschte ich mir, dass ich gesund werde? Das könnt ihr mir glauben. Ich habe mir als kleiner Bub schon gewünscht, ich hätte nicht so schlechte Augen. Ich habe dann noch 30 Grad geschielt. Zudem, ich bin leichter Legastheniker. Als Theologe ist das äußerst schlecht, wenn man nicht schnell lesen kann. Hugo, du kannst das alles nachvollziehen. Ich habe viele Nachteile, viele Mängel. Aber Gott hat gemeint, den berufe ich mir zum Dienst. Wer trägt hier die Verantwortung? Ja, genau. Seht ihr? Das sehe ich. Und das denke ich auch. Wenn Jesus einen ruft, dann sagt er nicht, ich brauche dich nicht, weil du die Gaben nicht hast, sondern er gibt die Gaben, die man braucht. Ich spiele kein einziges Musikinstrument. Ich habe an jedem Ort, wo ich war, immer Leute gehabt, die so wunderbar musizieren konnten. Ein Jahr lang habe ich auf Krishona Klavier lernen müssen, bis der Klavierlehrer gesagt hat, Bruder Daud, ich denke, Sie sollten andere Schwerpunkte setzen. Was ist das noch? Ich möchte es auch noch mal fragen, ganz persönlich. Was ist mein Bethesda? Was ist meine Fixierung? Ihr Lieben, ich verurteile euch nicht. Ich habe einen lieben Freund, ich nenne natürlich keinen Namen. Der leidet drunter, dem geht's dreckig. Warum geht's ihm dreckig? Er wohnt in einer Wohnung. Die ist warm, alles schön und gut und sowas, ja. Aber er darf keinen Hund haben. Und jetzt macht er alles rum, ich brauche einen Hund. Vor kurzem hat er sich so zugedröhnt, er war so besoffen, dass er Selbstmord machen wollte. Ich musste dann die Polizei anrufen. Und die hat mir zum Glück guten Rat gegeben. Ich habe ja überall meine Freunde. Ja. Er hat gemeint, wenn ich nur einen Hund hätte, da wären alle meine Probleme gelöst. Andere Leute sagen, wenn ich nur einen Ehepartner hätte, dann wären alle meine Probleme gelöst. Nein, dann hat man neue Probleme, die man gemeinsam lösen kann. Es gibt Leute, die wünschen sich Erfolg oder Gemeindewachstumszahlen. Hugo, du weißt, was da überall manchmal am Laufen ist. Das sind die Ziele, die müssen wir erreichen. Ihr Lieben, ich kann überhaupt nichts Gemeindewachstum machen. Der Einzige, der einen Menschen zum Christen machen kann, ist nicht derjenige, der Missionarische. Selbst euer Hugo kann das nicht. Das kann nur Jesus, dass er mit Leuten redet. Was kann ich dafür, dass meine Kinder Jesus nachfolgen? Nichts. Ich konnte ein Vorbild sein, ich konnte die grundlegenden Sachen weitergeben, ich konnte ihnen was lieb machen, konnte alles Mögliche. Aber wie heißt es schön, Pfarrers Kinder, Müllers Vieh gedeihen selten oder nie? Also die Voraussetzungen waren nicht besonders gut. Aber ich danke Gott. Ich habe vor kurzem jemandem gesagt, meine Kinder sind Jesus-Nachfolger trotz ihrer Erziehung. Merkt ihr den Unterschied? Trotz ihrer Erziehung, trotz dem Vater. Die Mama ist ja ganz lieb, aber der Vater war manchmal schwierig. Ja, wird Ihnen meine Tochter voll zustimmen? Also wenn die jetzt hier wäre. Und manche Leute meinen, wenn ich gesund wäre, dann wäre doch das alles anders. Nein, sage es Jesus. Jesus, kümmere dich und dann warte, was geschieht. Wie damals vor der OP. Herr, so und so sieht's aus. Du machst das Beste, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Mein Job ist es, Gott zu lieben. Wie liebt man Gott? Wie liebt man Gott? Da hat Jesus ganz, ganz klare Antwort gegeben. Jesus hat gesagt, wer meine Weisungen hat und sie hält, der ist es, der mich lieb hat. Und wer mich auf diese Weise lieb hat, den wird er mein Vater lieben und ich werde ihn lieben und ich werde mich ihm offenbaren. Das sind drei Zusagen, die Jesus denen gibt, die Gottes Wort haben, also die Bibel kennen, und Gottes Wort halten. Versteht ihr, warum ich mich dagegen wehre und sage, Leute, ihr könnt doch in dieser Gesellschaft, die sowieso voller Dunkelheit ist, ihr könnt doch in dieser Gesellschaft als Christ nicht sagen, schwule Paare, das ist eine Form der Liebe und die können wir noch absegnen. Es geht unmöglich. In Darmstadt, wo ich wohne, ist ein Praktikant, dem hat der Dekan gesagt, er wird sich an die Kirchenleitung wenden, dass er seinen Praktikantenstatus verliert, wenn er weiterhin sagt, gelebte Homosexualität ist Sünde. Ganz praktisch. In Darmstadt, da wo die Kirchenleitung der EKHN ist. Wir sind ja, ne? Das möchte ich euch einfach sagen. Die Bibel sieht das alles ganz anders. Jesus hört sich die Nöte von diesem Mann an. Er hört sich die Nöte von diesem Mann an. Er sagt, ich habe keinen Menschen. Und jetzt kommt das Besondere. Jesus heilte ihn. Und der Mann wusste gar nicht, dass er der Messias ist. Jesus heilte ihn voraussetzungslos, bedingungslos. Der Begriff Agape drückt das aus. Die Agape, die wir übersetzen das mit dem Wort Liebe, ist voraussetzungslos und bedingungslos. Er heilte ihn einfach. Wisst ihr, es gibt bei Gott kein Schema. Manchmal kommen die Leute erst zum Glauben, dann werden sie geheilt. Hier wird einer aus einer ganzen Menge herausgesucht. Jesus geht auf ihn zu, den einen, erkennt seine Vergangenheit und er sagt ihm dann nachher beim zweiten Treffen, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht Schlimmeres widerfährt. Das bedeutet, das, was hier passiert ist, mit diesem Mann, die 38 Jahre Krankheit, die waren Erziehung für diesen Menschen. Und ihr Lieben, 38 Jahre Krankheit, Siechtum, ist etwas ganz Grausames. Da spielt mein Krebs eine untergeordnete Rolle, mein Bandscheibenvorfälle auch. Es ist alles nichts gegen 38 Jahre Siechtum, 38 Jahre keine Hilfe bekommen, 38 Jahre Verzweiflung. Es geht um, glaube ich, dass Gott uns erzieht. Ich wurde gefragt, straft Gott heute noch im Neuen Testament? Ich möchte schließen mit einer Passage aus dem Hebräerbrief. Aus Hebräer 12. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns ständig umstrickt, auch uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Uns ist Kampf bestimmt. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und dem Vollender des Glaubens. Gedenke an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet, wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, so heißt es in Sprüche 3, mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Natürlich nicht sinnlos, sondern dann, wenn es angemessen ist und wenn es notwendig ist. Und nicht nur, wenn er schlecht gelaunt ist. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um? Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, dann sollten wir uns doch nicht viel mehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben. Denn jene haben uns gezüchtigt wenige Tage nach ihrem eigenen Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Herrlichkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, die scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. Jagt dem Frieden nach, mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Amen. Ich wünsche euch, dass ihr euch der Erziehung Gottes, egal was kommt, nicht entzieht. Ihr könnt jederzeit fragen, Herr Jesus, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, das kann passieren. Aber es kann auch das passieren, ich habe nach meinem Krebs 10 Jahre später, habe ich die Einsicht gewonnen, es war gut, dass ich den Krebs hatte. Direkt im Krebs konnte ich es nicht sagen. Aber im Nachhinein, nach 10 Jahren, konnte ich sagen, Herr Jesus, ich danke dir für diese Führung. Das ist das, was ich euch wünsche. Ich wünsche euch keinen Krebs. Ich wünsche euch keine Krankheiten. Aber lieber in der Erziehung Jesu zu sein, als fern von ihm. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, dieser Mann, der krank war, und er war nicht nur krank, der war auch verzweifelt, seine Seele war kaputt und er war in absolut falscher Gesellschaft, voller Aberglaube. Und du hast gesagt, stehe auf, nimm deine Matte, denn es war ja kein Bett, es war eine Matte, nimm deine Matte und verlass diesen Ort. Und dann wurde dieser Mann wiedergefunden im Tempel. Hilf Herr, dass unser Weg auch so geht, dass wir uns erziehen lassen, dass wir uns von dir aufrichten lassen und ausrichten lassen und dass man uns findet in deiner Nähe. Du in uns und wir in dir. Du der Weinstock, wir die Reben. Erbarm dich über uns und rede mit uns Korrigiere uns da, was notwendig ist, und heile uns. Amen.